Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Socken aus, Kondome an oder oben ohne, unten mit. Vielleicht haben Sie diese Plakate ja auch schon gesehen. Die sind von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und immer wenn ich an diesen großen Postern vorbeigehe, dann freue ich mich ehrlich gesagt. Ich freue mich nämlich darüber, dass für die Benutzung von Kondomen geworben wird. Und zwar ohne Angstmache, sondern mit Lust und mit Spaß sogar. Man darf ruhig sehen, dass Sex Freude macht. Und trotzdem sollte Mann, sollte Frau sich schützen. Da hat sich glücklicherweise doch wohl viel verändert in Sachen Aufklärung. Aber natürlich, das Reden über Sexualität und allem, was damit verbunden ist, ist natürlich immer noch ein schwieriges Feld. Scham, Grenzüberschreitung, Angst vor Missbrauch und noch vieles mehr schwingt mit. Unser Gast heute, der befasst sich seit Jahrzehnten mit Sexualpädagogik. Ich begrüße Uwe Sielert. Schönen guten Morgen, hallo.
Guten Morgen, Frau Heise, hallo.
Herr Sielert, Sie sind bestimmt auch schon an diesen Plakaten vorbeigekommen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die sehen?
Ja, ähnliches, wie Sie schon geschildert haben. Mir geht aber auch durch den Kopf, dass ich ja bei der Bundeszentrale gesundheitliche Aufklärung 2 Jahre gearbeitet habe. In der Zeit nach der HIV-Hysterie. Da ging es ja auch darum, Kondome zu empfehlen. Und das eben genau auf diese Art und Weise. Also nicht moralisierend mit Gefahren wedelnd, sondern eben auf eine so lebensweltorientiert auch etwas lustige Art und Weise. Manche werden sich vielleicht noch erinnern an diesen Spot aus dem Supermarkt, wo jemand Kondome kauft und die an der Kasse. Ja, nicht weiß, was sie kosten. Und ich habe diesen
Den ganzen Laden brüllt.
Ja, genau. Erna, was kosten die Kondome? Interessanterweise hatte die Agentur, die das entworfen hat, vorher Rita, was kosten die Kondome, darüber geschrieben. Und nun war Rita Süssmuth allerdings die Ministerin, die das zu verantworten hatte. Und da haben ihre Leute sofort gesagt, nein, Rita geht nicht. Also da muss ein anderer Name her. Aber das zeigt so ein bisschen eben die Art und Weise, wie mit einem ernstzunehmenden Thema so umgegangen wird, dass Menschen das annehmen können, dass sie das in ihren Alltag einbetten und dass sie ein bisschen schmunzeln, aber trotzdem zum Nachdenken kommen.
Und wir merken gleich, also Sexualität und das Reden drüber, das muss auch kein bierernstes oder schambehaftetes Thema sein. Uwe Sielert, emeritierter Professor für Sozialpädagogik mit Schwerpunkt Sexualpädagogik. Fangen wir gleich mal an, Herr Sielert, mit was ganz Einfachem für Sie wahrscheinlich. Sexualpädagogik, was ist das eigentlich? Ist das Sexualerziehung oder mehr?
Naja, ganz so einfach ist es für mich auch nicht, aber ich habe eine Definition gefunden. Also mir geht es bei der Sexualpädagogik darum, dass es eine erziehungswissenschaftliche Disziplin ist, die sich mit der sexuellen Entwicklung von Menschen, mit den sexuellen Lebensgewohnheiten und auch mit der Erziehung und Bildung beschäftigt und auch entsprechende Konzepte bewertet und entwickelt. Also eine wissenschaftliche Disziplin. Sexualerziehung ist eher dann die Praxis in Familie, Schule, Peergroup, Jugend, Hilfeeinrichtungen und so weiter. Und sexuelle Bildung bezeichnet die Praxis, die jetzt nicht nur mit Erziehung zu tun hat, sondern die auch die Selbstbildung mit einschließt. Also mit einschließt die Tatsache, dass natürlich Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich auch selbst bilden, sich ein Bild machen von sich, ihrer eigenen Sexualität und dem, was sie wollen und möchten und was Gefahren sind und was nicht. Das ist mit dem Bildungsbegriff besser gefasst. Insofern spricht man heute eigentlich eher von sexueller Bildung als von Sexualpädagogik als Praxis oder Sexualerziehung.
Und wahrscheinlich, so habe ich es jetzt eben auch so schon rausgehört, umfasst es eben eigentlich auch viel mehr als bei Erziehung denken wir ja eigentlich immer nur an Kinder und Jugendliche, an Schule, Kindergarten, Jugendeinrichtung. Aber sexuelle Bildung ist auch was für Ältere,
ja.
Oder wenn ich
ja,
das
natürlich,
richtig raushöre.
Ja, natürlich, weil der Sexualerziehungsbegriff viel zu eng ist. Erwachsene wollen sich natürlich nicht erziehen lassen, zu Recht. Ne? Und können sich aber nicht dagegen wehren, dass sie sich auch bilden und dass auch Erwachsene Arme.
Und sich verändern vor allem.
Sich verändern und im Laufe ihres Lebens, ihrer Entwicklung, Krisen im persönlichen Bereich, im sexuellen Bereich durchlaufen und mit sexuellen Themen zu tun haben, sich darüber auseinandersetzen und da auch gewisse Anregungen brauchen und suchen, um eine eigene Position zu finden. Mhm. Und der Bildungsbegriff, der umschließt das eher. Und bezieht auch mit ein, dass natürlich auch Erziehende, also Lehrkräfte, ne, oder Fachkräfte in der Jugendhilfe sich als Erwachsene damit auseinandersetzen müssen mit dem Thema, auch mit sich selbst, ihrer eigenen Biografie und mit den Konzepten und was sie dann mit den Jugendlichen machen.
Ja, und da sprechen Sie was an und was Sie dann mit den Jugendlichen machen. Jetzt haben ja viele Leute immer mehr Zweifel, ob wir Erwachsene, Jugendlichen und Kinder überhaupt noch was Neues sagen können in Sachen Sexualität. Wissen die nicht schon alles aus dem Internet, so nach dem Motto, halten Sie Aufklärung durch Erwachsene trotzdem für wichtig?
Natürlich. So fachlich sagen wir, Jugendliche, Kinder und Jugendliche sind overscripted. Das heißt, die wissen mehr, als sie manchmal für ihre eigene Lebenssituation im Moment brauchen. Und dieses Wissen mehr beziehen sie natürlich aus den sozialen Medien, aus auch der Pornografie, aus Filmen, aus ihrer direkten Umgebung. Und es heißt aber nicht, dass sie das alles immer selbstständig so einordnen können und so auf sich beziehen können und wählen können, was ihnen gut tut und was ihnen weniger gut tut, als dass sie jetzt verzichten könnten auf gute Beratung durch Erwachsene, Eltern, Lehrkräfte, andere Pädagoginnen. Also insofern halte ich das für ganz wichtig, dass die Erwachsenen da weiter im Geschäft bleiben.
Aber das fällt den Erwachsenen ja auch ganz schön schwer. Wie kriege ich das eigentlich hin? Also ich versuche mich gerade zu erinnern. Also ich kann mich noch an den Sexualkundeunterricht bei uns erinnern. Das ist nun wirklich schon ganz sehr, sehr lange her. Das war in den 70ern. Und ich kann mich an meine Biologielehrerin erinnern. Und das war rein technisch. Das war wirklich eine Schautafel und mehr war das auch nicht. Und ich hätte mir eher die Zunge abgebissen, als die Frau, die ich dann ja tagtäglich wiedersehe, zu fragen, was Petting ist oder so. Hätte ich niemals gemacht, nie. Ja, also wie ermutigen wir Jugendliche wirklich zu fragen, was sie auf dem Herzen haben?
Ja, das Vertrauen zu den Erwachsenen, die Beziehung, die Erwartung, dass die auch auf meine, also jugendliche Interessen eingehen können und auf das, was mir wichtig ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und das passiert nicht, wenn reiner Biologieunterricht so in der Weise passiert, wie Sie ihn geschildert haben. Aber es ist durchaus möglich, Jugendliche in einen Diskurs, in ein Gespräch, in eine Selbstreflexion zu bringen über das, was ihnen sexuell wichtig ist, erotisch wichtig ist. Wenn das von Erwachsenen passiert, auch Lehrkräften in verschiedenen Fächern, die in der Lage sind, die sexuellen Tatsachen auch zu benennen und auch Werte zu benennen und auch Bescheid wissen, in welchen Sexualwelten sozusagen Kinder und Jugendliche leben und dann nicht dieses Wissen, was sie als Erwachsene haben, ihnen aufdrängen, aber sehr wohl Bescheid wissen, wenn sie mit Fragen bombardiert werden.
Ja, oder auch manchmal wenn sie mit Fragen bombardiert werden, aber bombardiert man sie. Ich habe so gedacht, ist das nicht vielleicht eher jemand, der von außen kommt, also die ich dann danach nicht wieder sehe tagtäglich? Ist das nicht viel einfacher und ist es nicht vielleicht auch einfacher, Jungs und Mädchen da zu trennen? Also was für Erfahrungen hat man da?
Ja, das ist eine didaktische Frage. Es gibt viele Vorteile, wenn die kontinuierlichen Lehrkräfte oder die kontinuierlichen Erzieher, Erzieherinnen in der Jugendhilfe mit den Kindern und Jugendlichen über ihre sexuellen Lebenswelten reden, weil die kriegen ja dann manchmal auch viel mehr mit, was da gerade schief läuft oder was gebraucht wird. Auf der anderen Seite ist natürlich richtig, wenn Sie sagen, dass Erwachsene, also zum Beispiel Sexualpädagogen von Pro Familia oder Donum Vitae oder anderen Initiativen in die Schule gehen und einen Unterricht machen oder eine Woche über Liebe, Freundschaft, Sexualität. die jetzt nicht unmittelbar immer mit den Jugendlichen zu tun haben. Da sind manche Jugendlichen aufgeschlossener, denen also etwas zu erzählen, und die wissen, die sind ja hinterher nicht mehr da, die werden mich auch nicht zensieren, die werden mir das nicht in irgendeiner Weise aufs Butterbrot schmieren, wenn ich da mal Dinge gesagt habe, die mir selber nicht so klar sind. Und insofern ist es ganz wichtig, dass zu diesem Thema auch von außen Fachkräfte in die Schule, in die Schulen hineinkommen und die Arbeit machen.
Sie selber haben ja mal ein Aufklärungsbuch Anfang der 90er Jahre geschrieben, Lisa und Jan, Aufklärungsbuch für Kinder und ihre Eltern. Welche Resonanz hatten Sie damals eigentlich?
Ja, als das damals veröffentlicht wurde vom Belz Verlag, ist das sehr, sehr positiv, sehr gut aufgenommen worden. Es ist sehr viel verkauft worden. Es war eigentlich so das erste Aufklärungsbuch, was neben der Warnung vor sexuellen Grenzüberschreitungen und sexuellem Missbrauch auch die positiven Seiten von Sexualität, die erfrischenden, erregenden, die lebensmutgebenden Seiten von Sexualität zum Thema gemacht haben, und das eben auch schon in der familiären und sonstigen Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen. Das deutlich machte, dass Kinder und Jugendliche auch sich dieser Quelle der Lebensenergie und als Sexualität bewusst werden können und die nutzen können für ihr Selbstwertgefühl und für ihre Entwicklung. Das haben wir damals, ein Freund von mir und ich, mit Zeichnungen dann bebildert, also nicht mit Fotografien, sondern mit Zeichnungen, und insofern waren wir damals auch schon ein bisschen so gefeit vor der Gefahr, dass man Kinder abbildet, fotografiert und dann in die...
Ups, jetzt klingelt, glaube ich, Ihr Telefon. Also das heißt, auch bei kleinen Kindern geht das eigentlich schon los mit der Sexualität, was wir Erwachsenen ja manchmal denken, oder viele Erwachsene denken, die haben mit Sex noch gar nichts zu tun.
Ja, natürlich. Wichtig ist nur, deutlich zu sagen, dass kindliche Sexualität anders abläuft und anders ist als Erwachsenensexualität. Kinder spüren schon körperliche Erregung, sind sensibel. Sigmund Freud hat von dem Polymorph Perversen gesprochen, also dass das Kind am ganzen Körper erregt wird, also pervers aus der damaligen Zeit heraus, alles was nicht genital war, das war dann irgendwie schräg und falsch. Aber Kinder haben schon die Möglichkeit, Erregung zu spüren und Sinnlichkeit, und spüren im Kontakt auch mit ihren Eltern natürlich Zärtlichkeit, körperliche Zuwendung. Und diese Möglichkeit der Sinnlichkeit zu erleben und die Erregung auch zu erleben, das ist etwas, was ihnen auch Lebensmut gibt, was sie auch tatsächlich stärkt.
Stärkt, und da sind wir auch bei so einem Thema, also eben genau stärken, auch eigene Grenzen zu erkennen und sich trauen, Nein zu sagen. Jetzt habe ich mal geguckt, bei Amazon wird Ihr Buch auch noch angeboten, und da findet man aber ganz fürchterliche, weil Sie gesagt haben, es hat sich auch sehr gut verkauft, ist gut aufgenommen, gute Resonanz, ganz fürchterliche Kommentare darunter. Also richtig gehende, heftigste Anfeindungen, ekelhafter Mist wird gesagt, Pornografie, Pädophilie. Es gibt ja jetzt auch immer wieder diese Vorwürfe, Frühsexualisierung und eben, dass dann Pädophilie mit in den Raum gestellt wird. Wie gehen Sie damit um?
Zunächst mal versuche ich dann auch fachlich, sachlich aufzuklären, in der Weise, wie ich das auch gerade gemacht habe, dass also Kinder auch Sexualität haben, wenn nicht eben mit diesen ganzen Fantasien und der genitalen Fixiertheit wie bei Erwachsenen, aber dass dieses Thema nicht unter den Tisch gekehrt werden kann und es auch wichtig ist, in Familien zum Beispiel oder in der Sexualerziehung daran anzuknüpfen und Möglichkeiten zu ergeben, dass Kinder darüber reden können, dass sie ihre lustvollen Stellen auch benennen können, dass sie auch wissen, dass sie da nicht so alleine sind mit ihren Gefühlen, dass andere auch Gefühle haben in dieser Richtung. Und dass sie auch die Möglichkeit haben müssen, ihren eigenen Körper zu erkunden. Yeah. Und das auch manchmal in Kommunikation mit anderen. Also das typische Beispiel ist das dieser sogenannten Körpererkundung oder Doktorspiele, ne, wie es heißt. Und in dem Buch, da haben wir damals sehr wohl also diese Körpererkundung, wechselseitige Körpererkundung auch in Form von Zeichnungen abgebildet. Ne? Also dass ein Mädchen und ein Junge da sich gegenseitig streicheln oder gegenseitig gucken, was haben wir denn da?
Ja, und Sie haben jetzt eben erklärt, warum Sie das gemacht haben. Und das ist die Erklärung. Und jetzt aber diese Anfeindungen nehmen diese Erklärung ja gar nicht wahr. Wie erklären Sie sich, dass, die Anfeindungen werden ja bemäntelt oder sagen ja, wir wollen unsere Kinder schützen. Also es wird ja das Schutzargument, wir wollen unsere Kinder schützen vor Übersexualisierung.
Ja, es gibt eine Gott sei Dank relativ kleine Gruppe von sehr konservativen und religiös-dogmatischen Gruppierungen, die davon ausgehen, Kinder haben überhaupt keine Sexualität. Sexualität entsteht erst in der Jugendzeit und sollte dann auch möglichst bezogen auf die spätere Beziehung oder Ehe beschränkt bleiben und nicht schon in einer Weise vorher empfunden und besprochen werden, wie das in der Sexualerziehung heute passiert. Also, dass Kinder unschuldig sind, das ist also die Hauptthese, unschuldig, also schuldig ist, wenn man sexuelle Erregung spürt und unschuldig ist man, wenn man das nicht hat. Und diejenigen, die das wahrnehmen, dass Kinder durchaus solche Gefühle haben, werden dann angefeindet als welche, die etwas, was nicht sein darf, dann eigentlich in die Kinder hinein indoktrinieren.
Ja, genau. Es wird auch befürchtet, dass wenn zu früh über Homosexualität oder über Transgender gesprochen wird, dass die Kinder dann verführt und also verwirrt erst und dann verführt werden, das auch zu fühlen.
Ja, genau. Also
das ist aber ein völlig unberechtigt, dieser Gedanke.
Das ist tatsächlich völlig unberechtigt. Natürlich sprechen diese Anfeindungen auch Ängste an und Unsicherheiten, die ganz viele Menschen haben, die in der Bevölkerung relativ weit verbreitet sind. Weil eben Sexualität ja in der Tat etwas ist, was jeden umtreibt und wo auch etwa durch die Pornografisierung bestimmter Sphären so die Angst da ist, dass Kinder mit Sachen konfrontiert werden, die sie nun überhaupt nicht einordnen können. Das ist auch so, das kann auch so sein, aber es geht nicht darum, jetzt Kinder in einen Schutzraum zu stecken, der sie von solchen Einflüssen total bewahrt. Das geht in einer offenen Gesellschaft überhaupt nicht. Und es geht eher darum, Kinder zu stärken, sprachfähig zu machen, in die Lage zu versetzen, über das, was ihnen gut tut, was sie erschreckt, was sie möglicherweise auch als Gefahr empfinden, zu reden und das mit Erwachsenen zu besprechen, das bei ihren Eltern oder Lehrkräften anzumelden.
Wir können ja das Thema auch ausweiten, große Gruppen in der Gesellschaft haben eben Angst vor Offenheit, vielleicht auch aus Angst, dieser Offenheit selber nicht zu bestehen. Aber wenn Sie mit so, also diesen Hass beobachten, der da zum Teil dann eben hervorkommt, also in dem Kampf um eben die eigene Lebensvorstellung, was befürchten Sie da?
Was ich befürchte, meinen Sie, dass dass diese Stimmen, die in dieser Weise im Netz Hass säen gegenüber denjenigen, die ernsthafte Aufklärungsbemühungen haben, dass die auf weitere Verbreitung treffen in der Weise, dass andere, die auch unsicher sind, sagen, jawohl, also die Welt muss etwas einfacher werden, wieder als sie mir im Augenblick erscheint. Und ich muss wieder davon ausgehen können, Kinder haben keine Sexualität, es gibt eindeutig Mädchen und Jungen und eine gelungene Beziehung ist die Ehe auf Dauer und Sexualität gehört in diese gelungene Beziehung hinein und alles andere, was in unserer Gesellschaft existent ist und ja auch von Interesse ist und aufgenommen wird, aus den Medien und aus der Alltäglichkeit wird wird dann weggedrängt und wird nicht wahrgenommen. Und wird dann durch auch politisierte Formen der Radikalisierung zum Ausdruck gebracht. Insofern haben Lebensweisen, Lebensvorstellungen, sexuelle Orientierungen, Genderorientierungen, das alles gehört ja zur Sexualität, auch eine stark politische Funktion und eine starke politische Ansprechbarkeit und Instrumentalisierbarkeit.
Unser Gast ist Uwe Sielert. Er war 25 Jahre Professor in Kiel für das Gebiet Sozialpädagogik mit Schwerpunkt Sexual- und Geschlechterpädagogik. Uwe Sielert ist 1949 in Nordrhein-Westfalen geboren. Herr Sielert, wer hat Sie denn eigentlich aufgeklärt?
Das habe ich im Wesentlichen selbst gemacht.
Weil, da gab es noch gar kein Internet.
Nein, nicht Internet, aber ich habe beispielsweise die Bibliothek meiner 10 Jahre älteren Schwester gerne durchforstet und dann zum Beispiel bei der Blechtrommel von Günter Grass die Stellen rausgesucht, die besonders erotisierend klangen.
Unter dem Rock.
und mich durch solche Dinge hindurchgearbeitet. Ich hatte den Vorteil, dass meine Eltern und auch die anderen, die mit mir was zu tun hatten als Erwachsene, jetzt keine engstirnig repressive Form von Erziehung an mir vollzogen haben, sondern das war einfach kein Thema, da wurde nicht drüber geredet. Das heißt, ich konnte meine eigenen Erkundungen machen.
Also eine insgesamt auch offene Familie, höre ich daraus. Ja? Was prägte Ihre Familie?
Prägte.
So. Das macht Ihre Familie aus.
Ja, es war eine schon im evangelischen Milieu, im evangelischen Jugendarbeitsmilieu tätige Familie. Also mein Vater beispielsweise war Vorsitzender eines christlichen Vereins junger Menschen, heißt es glaube ich jetzt. Früher waren das nur Männer.
CVJM.
Und ich bin von Anfang an schon als Vierjähriger mit in Jugendfreizeiten gefahren und bin in die Jugendarbeitskultur der Kirchengemeinde eingeführt worden. Und der CVM ist an manchen Stellen relativ evangelikal geprägt, aber das war im Ruhrgebiet da in Witten, wo ich groß geworden bin, überhaupt nicht. Das war mehr eher Pfadfinder orientiert. Und es gab sicherlich so auch einzelne unangenehme Aufklärungserfahrungen, dass beispielsweise ein Diakon aus Bethel, der in einer Freizeit Bibelarbeiten machte, dann erzählte, dass er mit Behinderten zu tun hat, Kindern und Jugendlichen, die ganz oft masturbieren am Tag. Und er hat dann völlig offen gelassen, ob die Behinderung eine Folge der Masturbation ist. Oder ob die sich selbst befriedigen, weil es kaum andere Möglichkeiten gab, den eigenen Körper zu spüren und überhaupt etwas vom Leben zu haben, mal etwas platt gesagt. Ja. Und solche Erfahrungen gab es auch, aber die waren eher selten.
Aber bleiben dann im Kopf, ne? Also das merkt man ja auch, wie solche Ängste, die bei Kindern eben vielleicht durch so ein Offenlassen, durch so eine oder durch so Parallelen ziehen, wie das im Kopf bleibt, eben auch selbst als Erwachsener. Ja. Wenn ich mir so vorstelle, also so das der Hintergrund insgesamt, aber doch eigentlich eher so ein offener. Jetzt ist Ihre Jugend und Ihr Erwachsenwerden ja in den 60ern abgelaufen, auch 68 durchaus. Gegen wen mussten Sie aufbegehren oder mussten Sie gar nicht aufbegehren?
In der Schule gab es schon entsprechende Aktivitäten und Aktionen, die in die Richtung gingen, einzufordern, dass auch das Thema Sexualität, Freundschaft und Liebe thematisiert wird. Das hatten unsere studentischen Kolleginnen und Kollegen ja auf der Straße sozusagen auch schon vorgemacht und eingefordert. Ich habe dann allerdings eher meine jugendarbeiterische ehrenamtliche Tätigkeit zur Profession gemacht und ein Studium der Erziehungswissenschaft begonnen in Dortmund und in Bochum mit dem Schwerpunkt der Sozialpädagogik. Und da kam man natürlich in dieser Zeit um das Thema Sexualität gar nicht drumherum. Also es war ein Reformstudiengang, der aus Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaften und dann den Fachrichtungen zum Beispiel Sozialpädagogik bestand. Und da ist der Geist der Zeit damals, also die emanzipative Erziehungswissenschaft und die Die Hoffnung, dass über eine freiere Sexualität auch etwas mehr Humanität ins Leben kommt, thematisiert worden. Das ist in den Veranstaltungen nie außen vor geblieben. Und insofern bin ich da sozusagen etwas schon durch das Studium in diese Richtung hineingelenkt worden, die mich dann lange geprägt hat weiterhin.
Sie sind nach dem Studium in die Niederlande gegangen, da aber noch als Sozialpädagoge, ja?
Ja, ja. Ja, ja, da ging es darum, dass ich, wenn ich eine Professur in Pädagogik haben wollte, es auch wichtig war, jetzt im Ausland mal eine Zeit lang zu arbeiten. Und ich hatte vorher schon durch viele Jugendfreizeiten die Niederlande kennengelernt und bin dann als bereits promovierter Dozent an die Freie Universität von Amsterdam gegangen und habe dort Lehre gemacht in der Soziologie von der Hilfverlening, in der Soziologie der sozialen Arbeit, aber eben auch ganz viel in Holland beobachtet, wie der Staat mit Initiativen und innovativen Ideen in der Jugendhilfe, in der sozialen Arbeit umgegangen ist.
Da waren die Niederlande einfach weiter.
Da waren die 10 Jahre, das war ein großes Labor für soziale Experimente damals, und 10 Jahre weiter. Und das Interessante war, ich war in Dortmund tätig mit in dem Institut, was von Rita Süssmuth und einem Kollegen Siegfried Keil aus der eher evangelischen Richtung der Erziehungswissenschaft geleitet wurde. Und Rita Süssmuth wurde Ministerin unter Kohl für
Jugend, Familie, Gesundheit.
Ganz genau. Und die sagte dann, ja, hör mal Uwe, guck doch mal in den Niederlanden, wie machen die Holländer das eigentlich, dass sie mit diesen ganzen aufmüpfigen Partizipationsinitiativen so umgehen, dass das Ganze auch finanziert wird und dass das nicht in eine so harte Richtung wie bei uns in der RAF damals hineinmündet. Und da habe ich versucht, diese Dinge zu klären und einige Ideen und Initiativen mit nach Dortmund zu bringen, die wir dann zum Teil da auch in die sozialpädagogische Lehre eingegeben haben.
Im Gespräch ist heute Uwe Sieland, Sozialpädagoge mit Schwerpunkt Sexual- und Geschlechterpädagogik. Wobei wir das jetzt noch gar nicht gehört haben, Herr Sieland. Wann kam denn die Spezialisierung auf die Sexualpädagogik und wodurch ausgelöst?
Ja, interessanterweise ausgelöst durch Helmut Kohl und Heiner Geißler.
Ach, das ist ja
die
kaum
haben
vorstellbar.
Nämlich 1982 die geistig-moralische Wende zu einer konservativeren Form von Politik in Deutschland versucht einzuleiten und die einer der ersten großen Aktionen war, eine Aufklärungsmappe betrifft Sexualität, die noch von der vorhergehenden Regierung in Auftrag gegeben wurde, einem Expertenteam in Hamburg zusammengestellt wurde mit den kritischen Sexualwissenschaftlern im Hintergrund. Diese Mappe hat Geißler einstampfen lassen, also aus der BZGA entfernen lassen. Und es musste nun was anderes her, was Neues her. Und mein damaliger Chef, Siegfried Keil, war im wissenschaftlichen Beirat des Familienministeriums und als evangelischer Sexualethiker da unverdächtig, jetzt irgendwie mit Emanzipation was zu tun zu haben. Und der hat dann ein Riesenprojekt an Land gezogen und ich konnte in Dortmund mit sehr vielen guten Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen sexualpädagogische Materialien machen, die diese ursprüngliche Mappe betrifft Sexualität ablösen sollten.
Ja, aber Sie haben ja gesagt, unter welcher Überschrift das Ganze stehen sollte, nämlich irgendwie eigentlich ein bisschen der konservative und doch ganz andere Gedanken, als Sie ihn verfolgten.
Ich kann mich noch genau erinnern, wir saßen bei Heiner Geißler im Büro und haben gefragt, was hat ihn Sie eigentlich gestört an der bisherigen Mappe? Und dann sagt er, naja, so 80% war da schon in Ordnung, aber dann gab es Aussagen über die Wohngemeinschaft, über die bürgerliche Familie und Ehe. Die Wohngemeinschaft wurde in den Himmel gejatzt und die bürgerliche Ehe abgequalifiziert. Und sowas geht natürlich nicht. Und da muss man etwas anderes machen.
Und wie sind Sie da rausgekommen aus der Falle sozusagen?
Naja, wir hatten den Auftrag, sehr eng mit den Jugendarbeitsverbänden zusammenzuarbeiten. Sowohl mit der katholischen Jugend als auch mit der evangelischen Jugend und den Falken. Wir mussten natürlich mit allen Verbänden zusammenarbeiten und haben dann mit den Jugendbildungsreferenten diese Materialien zusammen entworfen und in der Praxis ausprobiert und nachgefragt, was ist denn da eigentlich erforderlich? Was brauchen die Jugendlichen in ihren Gruppen und in ihren Peer Groups? Mhm. Und dadurch ist ein relativ sexualfreundliches und sehr breit gestreutes Material entwickelt worden, was dann aber, das muss ich jetzt auch fairerweise sagen, von dem Auftraggeber nicht angenommen worden ist. Weil es in der Tat, auch wenn Rita Süssmuth dahinter steckte, auch wenn ein evangelischer Sexualethiker, Siegfried Keil, Professor für Pädagogik, dahinter steckte, war das der damaligen Regierung noch nicht so das Richtige. Das Thema war nur nicht vom Tisch, weil wir hatten sehr, sehr viele Mitarbeitende aus der Jugendarbeit angefixt sozusagen mit diesem Material und das wurde auch sehr gut angenommen. Mhm. Und das wurde im Sinne einer Aktions- und Handlungsforschung in die Praxis gebracht. Und dann haben wir anschließend mit einigen Mitarbeitenden und vor allem die Kollegen, die das Material gemacht haben, ein Institut gegründet, Institut für Sexualpädagogik in Deutschland.
Also konnte man dann da quasi durch die Hintertür doch was anderes irgendwie installieren. Ja, aber sagen Sie, bei Unterrichtsmaterialien fällt mir gerade ein, Sie haben eben von der Überarbeitung gesprochen. Wie ist das jetzt? Also unsere Sicht auf Sexualität und die Vielfalt der Sexualität hat sich ja komplett verändert. Also unter LGBTQ-Aspekten muss da nicht auch Unterrichtsmaterial oder Materialien, die Sie erstellt haben, müssen die wieder überarbeitet werden? Werden die wieder überarbeitet? Fließt da was von ein?
Ja, damals zur Zeit der AIDS-Prävention sind unsere Materialien entstanden. Da ist sehr viel über sexuelle Orientierung auch die Rede geworden, Homosexualität und Frauen.
Und heute, wenn man jetzt das erweitert?
Und heute kommen viele Themen hinzu, die mit der Verflüssigung sozusagen der Gender-Vorstellung, ne, dass es eindeutig Jung, eindeutig Mädchen gibt, zu tun haben. Wir haben damals in den Materialien versucht, Jungen in einer Form zu animieren, dass sie nicht dem klassischen Männerideal auf den Leim gehen. Aber heute geht es auch darum zu gucken, ja, gibt es nicht möglicherweise, oder gibt es zwischen Mädchen und Jungen, also zwischen Mann und Frau, alle möglichen Variationen und Menschen, die eine Identität entwickeln, die sie auch bestärkt und anerkannt haben wollen. Und das kommt auch in die sexuelle Bildung hinein und ist im Augenblick auch sehr, sehr stark durch Initiativen mit umgesetzt worden, so dass die Gegenbewegung auch wieder entsprechend
aufrüstet,
heftig
sozusagen
wird, ne? Weil das ist ein Thema, was jeden berührt, was die eigene Identität berührt, Ängste, dass da etwas auseinanderbricht, was vorher Sicherheit gegeben hat, wachruft und da darf Mann, Frau auch nicht zu unbarmherzig sozusagen Neues in die Gesellschaft bringen, ohne zu berücksichtigen, dass das auch Widerstände hervorruft.
Ich wollte ein Thema noch zumindest kurz ansprechen, denn wir haben viel von Aufbruch in den 70er, 80er Jahren auch gesprochen. Der war aber nicht immer zugunsten der Kinder und Jugendlichen. Erwachsene haben für diese libertäre Haltung Kinder benutzt und auch missbraucht. Wir sind da bei der Pädophilie, die in manchen Kreisen ja damals als unproblematisch galt. Wie konnte es eigentlich Ihrer Meinung nach zu dieser Lüge kommen?
Naja, in der Aufbruchszeit ging es darum, Gruppen, die bisher in der dominanten Kultur nicht in Erscheinung getreten sind und nicht anerkannt worden, das ging um Jugendliche allgemein, das ging um Heimjugendliche, in die Öffentlichkeit zu bringen und ihnen ein Sprachrohr zu geben. Und in diesem ganzen Aufbruchszusammenhang haben auch pädophile Vereinigungen die Chance gefunden und die Chance genutzt, in die Öffentlichkeit zu geraten.
War man da nicht aufmerksam genug von anderer Seite?
Ja, die Sexualwissenschaftler waren sich da anfangs auch nicht ganz einig, muss ich sagen. Also ob es nicht eine Form von Pädophilie gibt, die nicht pädosexuell und pädokriminell ist, die also nicht jetzt Kinder körperlich angeht. Das war noch unsicher. Das hat sich erst im Laufe der Zeit, wo man genauer hingeguckt hat, dann herausgestellt, dass solche Ideen dann sehr stark zur Legitimation von tatsächlich pädokrimineller Praxis ausgenutzt werden können. Mhm. Und da gab es ja einen Kollegen, Helmut Kentler, der da versucht hat, Jugendliche, die durch alle Netze der Jugendhilfe gefallen sind, bei Pädophilen unterzubringen, das mal auszuprobieren, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dabei die Sexualpädagogik, die er selber auch betrieben hat, im emanzipativen Sinne in Misskredit geraten hat gebracht hat. Und das ist ein Problem, mit dem Sexualpädagogik heute immer noch zu tun hat. Mit diesem schnellen Vorwurf, dass da eben durch die Berücksichtigung von kindlicher Sexualität auch Pädophilie gefördert würde. Das ist aber fachlich gesehen, da sind sich alle inzwischen einig, völliger Unsinn.
Aber die Fehler der Vergangenheit und die Verbrechen der Vergangenheit werfen halt ihre Schatten da leider eben immer noch hin drauf.
Ja.
Ihre Forschungs- und Lehrgebiete, Herr Sielert, brachte es ja mit sich, dass Sie in der Öffentlichkeit standen. Und zwar immer mit dem Thema Sexualität. Wie fanden Ihre eigenen Kinder das eigentlich, dass der Vater immer über Sex redet? Überall.
Sie sahen die Chancen, die das hatte, dass sie zum Beispiel mit den vielen Büchern, die in diese Richtung gingen, auch Bilderbüchern, eigene Sexualaufklärung machen konnten und mussten dann manchmal aber auch so im Freundeskreis darüber Auskunft geben, was denn ihr Vater da als Sexprofessor, als solcher wurde ich dann manchmal tituliert, so macht, und haben dann aber sehr gut berichtet und haben da eigentlich im Wesentlichen auch von profitiert. Das
sagen Sie selber auch, ja?
Ja.
Verstehen Sie Eltern die Aufklärung ihrer Kinder lieber der Schule überlassen, weil da so eine eigene Schamgrenze übertreten
wird? Ja, natürlich. Also ich habe auch mit meinen eigenen Kindern nicht sehr, sehr intim über Sexuelles geredet. Da ist es im familiären Zusammenhang doch etwas zu nah manchmal. Mhm. Und insofern verstehe ich sehr wohl auch Eltern, die sagen, naja, ich lege denen da eine Broschüre hin, oder ich weiß ja, die orientieren sich schon selbst, aber ich bin froh, dass andere Erwachsene mit ihnen darüber reden, die also nicht in dieser engen, familiären, fast inzestuösen Beziehung mit ihnen sind und insofern auf eine ganz andere Art und Weise offen mit umgehen können und unsere Kinder aufklären können. Und gerade viele Eltern aus Migrationskontexten, für die das sowieso alles völlig neu ist, die sind auch durchaus froh, dass Schule sich darum kümmert oder dass Jugendarbeit sich darum kümmert, um dieses Thema.
Sagt Uwe Sielert, Sexualpädagoge, hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Sielert, dass Sie zu Gast waren.
Danke auch fürs Kommen dürfen.